dann hoffe ich, dass ich es so gut und leicht erklären kann, dass auch die Kleineren was mitnehmen können. Bevor wir auf unseren Predigttext kommen, möchte ich uns erst so ein bisschen abholen und den Kontext näher erläutern. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wenn man sich einen Text in der Bibel anschaut, dass man so weiß, in welchem Kontext er sich befindet, um ihn einfach noch besser verstehen zu können. Deswegen braucht ihr auch keine Angst haben. Die Einleitung und auch der erste Punkt ist relativ lang. Die letzten zwei Punkte werden dann wesentlich kürzer. Es ist so, dass eigentlich jedes Evangelium so einen gewissen Schwerpunkt setzt. Und im Johannesevangelium fällt auf, dass er einen Schwerpunkt darauf setzt, Jesus als Gottes Sohn darzustellen. Er betont immer wieder, dass Jesus und Gott eins sind. Und er stellt dadurch eben Jesus in seiner Herrlichkeit als Gottes Sohn in besonderer Weise dar, ohne dass er aber jetzt die Menschheit Jesus verleugnet. Wenn man sich eine bildhafte Vorstellung über das Johannesevangelium machen will, kann man sich so in gewisser Weise im Gerichtssaal vorstellen, wo der Johannes in Zeugenstand berufen wird und er fängt an und möchte beweisen, was es mit Jesus auf sich hat. Er trägt den Fall Jesus sozusagen vor. Und man kann das ganze Buch sehen, wie er immer wieder einen Beweis vorbringt und zeigen will, dass es ein Wunder oder ein Zeichen darauf ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er ist dabei umgeben von Zuhörern, die seiner Argumentation zuhören und dabei entscheiden, ob sie dem glauben wollen und sich Jesus unterordnen wollen oder eben nicht. Was im Johannesevangelium auch besonders ist oder eigentlich einfach ist, dass er sehr deutlich sagt, was die Zielsetzung seines Buches ist. In den anderen Evangelien wird es nicht so deutlich gesagt. Aber in Johannes steht, in Johannes 20, Vers 30, können wir es gerne zusammen aufschlagen. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hat uns nochmal zusammengefasst, warum er dieses Buch geschrieben hat. Er hat diese Zeichen genommen und von denen berichtet, damit wir glauben sollen, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist und aus diesem Glauben ewiges Leben empfangen soll. Johannes bereitet dann in seinem ganzen Evangelium den Fall Jesu sehr systematisch aus. Er listet einmal 7 Wunder auf, die Jesus als Sohn Gottes beweisen sollen, und er berichtet von 7 Ich-Bin-Aussagen, die auch eben Jesus' ewige Existenz und sein göttliches Wesen aufzeigen sollen. Wir lesen davon immer wieder, wie er den Schwerpunkt darauf legt, dass Jesus Gott ist und eben auch präexistent. Beispielsweise in Johannes 8 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und wenn man sich jetzt nochmal den Gerichtssaal vorstellt, dann kann man sich eben sehen, dass Johannes diese 7 Binnenaussagen und auch diese 7 Wunder als Argument aufbereitet und beweisen will, dass eben Jesus Gottes Sohn ist. Und man sieht bei Johannes, dass sich eigentlich um diese 7 Zeichen und 7 Ich-Bin-Aussagen das ganze Evangelium aufbauen. Und das größte Wunder, von dem Johannes spricht, steht in Kapitel 11. Das ist Kapitel vor unserem Predigttext und in dem geht es um die Auferstehung des Lazarus. Hier beschreibt Johannes, und übrigens als einziger von den Evangelisten, wie Jesus Lazarus, nachdem er schon 4 Tage im Grab lag, von den Toten auferweckt hat. Und dieses Zeichen war ein so großer Beweis für Jesus als den Messias, dass viele Menschen daraufhin begannen, an ihn zu glauben. Doch dies hat dann auch den Hohen Rat auf den Plan gerufen und sie planten aus Neid, Jesus umzubringen. Und doch wird uns berichtet, dass gerade dadurch eigentlich Gottes Plan erfüllt werden sollte. In Johannes 11 wird dann In Johannes 11 und Johannes 12 findet dann zu der Zeit statt, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, also kurz vor dem letzten Passamahl. In Kapitel 12 steht am Anfang, dass Jesus 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien kam. Der war da eingeladen, wurde dann von Maria die Füße gesalbt und nach wie vor ist ihm dann eine große Menge nachgefolgt, um ihn und auch Lazarus zu sehen, und deswegen haben die Priester dann nochmal erneut beschlossen, dass sie beide töten wollen. Am folgenden Tag kam dann Jesus auf den Ölberg nach Jerusalem und viele Menschen erkannten ihn zu der Zeit als Messias, aber eigentlich haben sie nicht wirklich gekannt. Denn sie haben geglaubt, dass der Messias als großer König kommen würde, dass er ihnen Wohlstand geben würde, sie von allen Krankheiten heilen würde, Gesundheit, Frieden und sie von allen Feinden, besonders von den Römern, die sie ja damals besetzt hatten, befreien würde. Und sie wollten ihn zum König machen. Und es war ja dann der Einzug in Jerusalem, wo sie ihn eigentlich wie einen König behandelt hatten. Kurz danach sehen wir dann im 12. Kapitel, wie dann Jesus von seinem Tod prophezeit und ihn ankündigt und seinen Nachfolger klar machen will, dass er sterben muss. Jesus konnte zu dieser Zeit noch gar nicht als König sein Reich auf der Erde begründen. Denn wer sollte an diesem Reich Anteil haben? Die Juden als sündige Menschen? Hätte überhaupt Friede und Wohlstand den Juden überhaupt geholfen? Nee, Jesus ist erstmal gekommen, um das Hauptproblem, die Sünde, zu beseitigen. Und genau dieses wollte er seinen Jüngern klar machen. Sein letzter Satz, bevor wir zu unserem Predigttext kommen, heißt dann in Vers 36, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Ich möchte nun, dass wir gemeinsam den Predigttext lesen. Ich lese Johannes 12, Vers 37. Obwohl er aber so viel Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihm lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wir kommen nun zum ersten Punkt, verblendete Augen und ein Wandel in der Finsternis. Im ersten Satz zeigt uns Johannes auf, warum er sich, was wir zuvor in Vers 36 gehört hat, vor seinen Nachfolgern verborgen hat. Und wenn er schreibt, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihm getan hatte, glauben sie nicht an ihn. Und denkt da bitte wieder an das Bild mit dem Gerichtssaal. Johannes hat so viele Zeichen und Wunder von Jesus aufgelistet und aufgeführt. Zeichen und Wunder, die Menschen damals live gesehen haben. Und eben kurz vor unserem Predigttext führt er so dieses ganz große Wunder auf, das zuvor noch nie gesehen worden ist, dass jemand Menschen von den Toten auferweckt, der schon 4 Tage lang verstorben und im Grab lag. Die Menschen hatten ja dann, wie wir gesehen hatten, so eigentlich Jesus zugejubelt und ihn als König begrüßt. Und doch wissen wir, dass ein paar Tage später schon dieselben Menschen am Kreuz sehen wollten. Und Jesus wusste dies. Und er hatte seinen Jüngern dann auch klar gemacht in Kapitel 12, in den Versen, die davor kamen, 22 bis 36. Und der Leser des Johannesbriefes oder auch die Zuhörer der Gerichtsverhandlung mögen sich nun fragen, wie kann es denn dazu kommen, dass Menschen, die Jesus als den König zujubeln, ein paar Tage später fordern, dass er gekreuzigt werden müsse? Und weil sich Johannes dieser Frage bewusst ist, bringt ein Einschub, eine Erklärung. In unserem Predigttext heißt es, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesajas erfüllt würde, was er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist nicht der erste Einschub, den Johannes in seinem Evangelium in die Erzählung der Ereignisse vornimmt, angeleitet durch den Heiligen Geist. Genau zum selben Thema macht er schon früher in seinem Buch einen Einschub, um uns vor falschen Gedankengängen und auch von falschen Vermutungen zu bewahren. So beschreibt er beim ersten Wunder, als Jesus in Kana Wasser zu Wein verwandelt und nachdem er unter Bewunderung des Volkes zum ersten Mal den Tempel gereinigt hat, das steht in Johannes 2, Vers 23, als aber das Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Man kann sich fragen, warum schiebt Johannes diesen Satz, diese Erklärung ein? Warum sagt er noch, Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war? Ich glaube, als Leser könnten wir ja sonst auf die Idee kommen, dass diese Menschen alle an Jesus geglaubt haben und dass sie ihm nachgefolgt sind. Und plötzlich haben sie sich von ihm abgewandt und wollen ihn kreuzigen. Ist es denn möglich, dass Menschen sich zu Jesus bekehren, ihm nachfolgen und sich plötzlich wieder endgültig von ihm abwenden? Um da auch keine falsche Vorstellung oder eine falsche Theologie zu haben, erklärt uns Johannes, dass Jesus schon in ihr Herz geschaut hat und wusste, wie es in ihrem Herzen aussieht und dass sie sich eben nicht wirklich zu ihm bekehrt hatten und ihm nachfolgten, sondern nur oberflächlich an ihn geglaubt haben. Besonders deutlich wird dies dann in Johannes 6, als Jesus ihren Glauben seiner sogenannten Jüngern, das war damals eine sehr große Anzahl an Jüngern, auf die Probe gestellt hat und sich dann sehr viele von den Jüngern abgewandt haben. Ihr könnt euch das zu Hause gerne mal durchlesen. Ich möchte jetzt nur die letzten Verse aus Johannes 6 lesen. Und zwar steht ab Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn der Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer der zwölf waren. Auch hier macht Johannes wieder den Einschub und erklärt, was Jesus gesagt hat und hängt dann noch an, er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Und auch hier wird deutlich, dass er uns damit was klar machen will. Dass einer der Jünger ihn verraten wird, stand von Anfang an fest. Und der macht hier deutlich, dass dieser Jünger nie wirklich zugehört hat. Das macht, oder hilft uns zu verstehen, dass jetzt nicht jemand, keiner seiner Jünger plötzlich hingehen würde, der an ihn geglaubt hat und sich ganz von Jesus abwenden würde. Und ich denke, es ist wichtig für uns zu wissen, dass wenn Jesus davon spricht, dass seine Schafe auf seine Stimme hören und er ihnen ewiges Leben schenkt und sie niemand aus seiner Hand reißen kann, dass dies uneingeschränkt gilt. Und daher betont Johannes das immer wieder deutlich, indem er auch Erklärungen und Einschübe macht, um dies zu unterstreichen. Doch zurück zu unserem zum engeren Kontext und auch zu unserem Predigttext selber. Nochmal die Frage, wie kann es sein, dass Menschen, die Jesus nachfolgen und ihm oberflächlich glauben, doch nicht zu ihm gelangen und sich nicht ganz ihm zuwenden? Und dies, obwohl Jesus so viel Zeichen und Wunder tat, dass jeder, eigentlich insbesondere jeder Jude, der auch die Verheißung kannte, eigentlich wissen musste, dass Jesus der Messias ist. Sie konnten eigentlich hingehen und die Taten, die Jesus tat, eins zu eins nehmen, mit den Verheißungen vergleichen, beispielsweise aus Jesaja, und sehen, wie sich alles vor ihren Augen erfüllt. Und doch haben sie nicht in ihrem Herzen an ihn geglaubt. Und Johannes macht uns klar, dass dies bereits prophezeit worden ist in Jesaja und sich deswegen auch so erfüllen wird. Er zitiert hier in den ersten Versen aus dem Predigttext aus Jesaja 53, das wohl größte messianische Kapitel im Alten Testament, in dem der Messias als Knecht, der für unsere Schuld sterben wird, geoffenbart wird. Und direkt am Anfang in diesem Kapitel steht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und gerade dieses Kapitel ist auch das umstrittenste Kapitel bei den Juden, da sie es sich überhaupt nicht vorstellen könnten, dass der große Messias, ihr König, sterben müsste. Warum? Das kriegen sie nicht zusammen. Und daher verwerfen sie dieses Kapitel. Weiter heißt es dann, darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Vor seinem zweiten Zitat betont Johannes jetzt nochmal, dass sie überhaupt keine Möglichkeit hatten zu glauben. Er zitiert aus Jesaja 6, Vers 10, ein bisschen abgewandelt, dass er, also Gott, ihre Herzen verblendet und ihr Herz verhärtet hat, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Und das Kapitel 6 aus Jesaja handelt von der Berufung des Jesaja. Und Gottes Volk hatte sich zu diesem Zeitpunkt, als Jesaja berufen wurde, so weit von Gott abgewandt und sie haben so viel Sünden als Trennwand vor Gott aufgebaut, dass Gott sein Volk für eine Zeit lang verbarg. Trotz aller Propheten, mit denen Gott sie warnen wollte und zur Umkehr führen wollte, haben sie sich immer weiter von ihm abgewandt und haben sich dem Götzendienst und auch einem sündhaften Lebenswandel zugewandt. Nun ging Gott hin und verstockte ihre Herzen unweigerlich und verblendete ihre Augen so sehr, dass sie überhaupt keine Chance mehr hatten, richtig zu sehen und Buße zu finden. Und jetzt hier im Johannesevangelium wird der allergrößte Prophet geschrieben, den Gott jemals auf die Erde gesandt hat. Er hat mehr Zeichen und Wunder getan als alle Propheten zuvor. Er selbst hat sich als Gottes Sohn geoffenbart und Johannes unterstreicht und beweist diese Sohnschaft Gottes immer wieder mit und führt sämtliche Beweise, Zeichen und Wunder auf. Doch wie bei Jesaja war es auch hier so zu sehen bei dem Volk, dass sie ihm nicht geglaubt haben und jetzt auch keinen Raum zu Buße mehr finden konnten. Wir haben von Johannes deutlich beschrieben bekommen, dass Gott, nachdem Jesus trotz ihrer Zeichen und Wunder, nachdem sie Jesus trotz ihrer Zeichen und Wunder verworfen haben, dass Gott ihnen ihre Augen verblendet hat. Sie konnten Jesus nicht mehr als Messias und Gottes Sohn sehen. Und dabei möchte Johannes uns zum einen klar machen, was passieren wird und warum Jesus von seinen Nachfolgern und seinem eigenen Volk gekreuzigt wird. Dass wir nicht überrascht werden, wenn die Menschen ein paar Kapitel später Jesus kreuzigen wollen. Er will uns auch bewusst machen, dass sie nie von Herzen Gott geglaubt haben und daher nicht irgendwie abgefallen sind. Und er möchte allen Lesern bzw. die Zuhörer der Gerichtsverhandlung warnen in Bezug auf ihren Umgang mit den Beweisen, den Zeichen und Wundern, der ihnen vorliegt. Das Ziel des Johannesevangeliums, wie wir gelesen haben, ist es, die Leser davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass sie durch den Glauben an Jesus ewiges Leben bekommen. Doch wenn die Leser oder die Zuhörer diese eindeutigen Beweise leichtfertig auf die Seite werfen und nicht glauben wollen, dann macht Johannes deutlich, dass Gott die Augen verblenden wird. Johannes führt dann im Folgenden auf, wie Jesus den Zuhörern von den Konsequenzen von verblendeten Augen deutlich macht. Man sieht dabei viel Gegensätze. So heißt es in Vers 46: Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also im Umkehrschluss heißt es, dass jene, die nicht sehen und glauben, in der Finsternis leben. Sie können die Wahrheit nicht sehen und die Dinge gar nicht richtig beurteilen. Denn die Menschen, deren Herzensaugen verblendet waren, die haben Jesus verworfen. Und für blinde Menschen ist das Wort vom Kreuz eine Torheit und ein Anstoß, wie es in 1. Korinther 1 heißt. Sehr deutlich wird es auch in unserem Lesungstext, im 2. aus 2. Korinther 4, Vers 3, in dem dann steht, dass wenn das Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Welche Gottes Ebenbild ist? So kann es dann vorkommen, dass Menschen, die wir gut kennen, zum Beispiel ein Arbeitskollege, die Bibel sich mehrmals durchliest und in gewisser Weise von Jesus begeistert ist und doch nicht Jesus als verherrlicht und nicht als Gottes Sohn und Retter sehen kann, sondern als ein besonderer, aber doch gewöhnlicher Mensch. So kann es vorkommen, dass tausende Menschen Ostern feiern und doch blind dafür sind, was damals wirklich passiert ist und was dieses Ereignis mit ihrem Leben zu tun hat. Jesus nimmt hier auch kein Blatt vor den Mund, sondern zeigt die Konsequenzen bis ganz ans Ende auf. Und sagt dann, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Jeder Mensch trägt Verantwortung für sein Handeln und für seine Entscheidungen. Beim großen Gericht am letzten Tag wird dies von jedem Mensch endgültig eingefordert werden. Und wenn durch ihr Ablehnen ihr Herz verstockt und ihre Augen verschlossen werden und sie nicht mehr sehen können, werden dennoch alle Beweise, die sie gehört und gesehen haben, sie richten. Ein Wandel der Finsternis hier auf Erden führt unweigerlich auch zur ewigen Finsternis. Darum warnt Johannes seine Zuhörer auch eindringlich, gerade durch diese Stelle, dass sie Jesus als Gottes Sohn und all die Zeichen und Wunder, die dies unterstreichen, ernst nehmen und nicht zur Seite schieben. Im ganzen Evangelium wird aufgezeigt, dass ein oberflächlicher Glaube keinen Bestand hat. Und wie traurig ist es auch zu sehen, wie belanglos die Gründe waren, die Menschen davon abgehalten haben, Jesus von Herzen zu folgen. So heißt es bei uns im Kapitel in Vers 42, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Und derselbe Grund ist auch heute nicht weniger verbreitet. Doch in dem Kapitel treffen wir nicht ausschließlich auf verblendete Augen, denn im Gegensatz zu den verblendeten Augen ist Gott fähig und auch gnädig, um Augen zu öffnen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, geöffnete Augen und ein Wandel im Licht. Für mich ist der Gegensatz am deutlichsten in diesem Textabschnitt, als Johannes Jesaja zitiert und noch davon spricht, wie er ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt hat. Und dann sagt er, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Jesaja durfte Gottes große Herrlichkeit sehen und Gott tat sie ihm kund. Und doch war er einer der wenigen zu der Zeit, die Gottes Herrlichkeit wirklich sehen konnten. Er war unter einem Volk, das verblendet war und verstockt war. Und doch durfte Jesaja Gottes Herrlichkeit sehen. Wie kann es nun sein, dass Menschen über Monate Jesus nachfolgen, die einen Jünger wenden sich plötzlich von ihm ab und die anderen sind bereit für ihn zu sterben? Johannes wiederholt in seinem Evangelium immer wieder, dass Gott Menschen beruft, um seine Stimme zu hören und um seine Herrlichkeit zu sehen. Beispielsweise heißt es in Johannes 10, Vers 25, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, heißt es auch ganz ähnlich, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Es gibt im Johannes-Evangelium noch viel mehr Stellen, die uns klar machen wollen, dass es eigentlich ein Wunder ist und Gottes Handeln, wenn wir Jesus und seine Herrlichkeit sehen und erkennen dürfen, wenn wir Raum zur Buße finden und zu Gott umkehren und ihm von Herzen nachfolgen dürfen. Sehr deutlich wird dieses Wunder wiederum in unserem Lesungstext aus 2. Korinther beschrieben. Da heißt es in 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier schreibt Paulus, dass Gott mit derselben Allmacht, als er mit der Schöpfung begann und das Licht erschaffen und von der Finsternis getrennt hat, mit dieser Macht hat er auch in unser Leben gesprochen, damit es Licht wird. Und obwohl die Beweislage eigentlich klar ist und Jesus ohne Zweifel der Messias und Gottes Sohn und ein herrlicher König ist, braucht es dennoch Gottes Eingreifen, dass uns die Augen dafür geöffnet werden und der Schleier vom Herzen und vom Gesicht genommen wird, mit dem wir verblendet sind. Johannes hat dieses Evangelium geschrieben, dass wir aufgrund der Zeichen, die Jesus tat, glauben sollen, dass Jesus der Christus und Gottes Sohn ist und dass wir in seinem Namen ein ewiges Leben haben. Doch um diese Zeichen zu verstehen und erkennen zu können, muss Gott uns die Augen dafür öffnen. Und dadurch sind wir wirklich Privilegierte. Wir dürfen Gottes Wort lesen und erkennen, dass das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft ist. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes und Jesus in all dem, was geschrieben steht, erkennen und darüber staunen und anbeten, weil Gott uns dafür die Augen geöffnet hat. Und dieses so ein großes Vorrecht, das niemand von uns verdient hätte. Und Johannes macht in seinem Evangelium eben sehr deutlich, dass wir dazu berufen und auch erwählt sind und dass uns dies niemand nehmen kann. In unserem Predigttext heißt es dann weiter und ihr könnt auf die Gegensätze achten zu denen, die eben verblendet sind, dass dann Jesus sagt in Vers 44 Jesus aber rief und sprach, wer nicht glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer Jesus sehen darf, und der sieht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Das heißt hier, wer an Jesus glaubt, der glaubt an Gott. Im Johannesevangelium wird sehr deutlich gemacht, dass Gott und sein Sohn eins sind und auch das Engste miteinander verbunden sind. Niemand kann an Gott glauben, es sei denn, er glaubt an Jesus. Und niemand kann Gott sehen, es sei denn, er sieht Jesus. Jeder andere Glaube wäre ein Aberglaube. Und Jesus sagt selber hier von sich, dass er auf die Welt gekommen ist, um als Licht in die Welt zu kommen, um die Welt und die Herzen zu erhellen, um sie aus der Finsternis zu führen, um sie sehen zu machen. Jeder, der Jesus in seinem Licht sieht, bei dem ist es auch im Herzen hell geworden. Ihr müsst dazu unbedingt Johannes 1, 1 bis 14 lesen, das für mich eigentlich schon eine Zusammenfassung des ganzen Johannesevangeliums ist. Jesus ist gekommen, um uns aus der Finsternis herauszuberufen. Und jeder, den Gott dazu erwählt hat und fähig gemacht hat, wird diesen Ruf hören. Gott will nicht, dass wir in der Finsternis leben, sondern im Licht. Und wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen dürfen, ändert dies unser ganzes Leben. Wenn wir Jesus glauben und ihn aufnehmen, werden wir seine Kinder und unser Leben mit ihm führen und auf ihn ausrichten, ihm nachfolgen. Und was es heißt, Jesus nachzufolgen, berichtet uns auch Johannes im 12. Kapitel. Ich lese nur den Vers 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jesus zu sehen bedeutet auch, ihm nachzufolgen und ihm zu gehören, egal wie die Umstände gerade sind. Und es bedeutet auch, sehen und verstehen zu können. Wir können mit unseren Herzensaugen Dinge sehen und verstehen, die so vielen anderen Menschen unbekannt sind, selbst wenn sie eben die Bibel lesen. Er führt uns in seine Wahrheit. Und in weiterer Konsequenz heißt es, dass wir von Gott ewiges Leben geschenkt bekommen, das uns niemand nehmen kann. Das haben wir einmal gelesen in der Absichtserklärung von Johannes, wo er sagt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist und damit ihr durch diesen Glauben Leben habt in seinem Namen. Und auch hier in unserem Predigttext sagt dann Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet in Vers 49, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mein Gebot gegeben, was ich sagen, was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Indem Gott uns unsere Augen öffnet und wir seine Wunder und seine Herrlichkeit sehen dürfen, schenkt er uns, seine Kinder und Nachfolger zu werden, im Licht zu wandeln, und er schenkt uns damit auch ewiges Leben. Und dieser Text hier, der steht nicht grundlos vor seiner Kreuzigung und damit auch als Ereignis in der Passionszeit. Ich möchte jetzt im letzten Punkt noch kurz nochmal den Zusammenhang herstellen, was das mit uns heute zu tun hat, und gleichzeitig alles nochmal zusammenfassen. Um den Johannesbrief besser verstehen zu können, müssen wir seine Struktur und auch seinen Aufbau beachten. Man kann sich das Buch, wie gesagt, wie eine Gerichtsverhandlung vorstellen, in der Johannes mit vielen Geschehnissen, Berichten und Reden aufzeigen und beweisen will, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das macht in seiner Absichtserklärung sehr deutlich. Es geht ihm darum, dass Hörer zum Glauben an Jesus Christus kommen und damit ewiges Leben erlangen. Wir haben uns auch den Kontext angeschaut und mussten feststellen, dass viele Menschen einfach nur oberflächlich an Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind und doch nicht sein waren und plötzlich von ihm abgewichen sind und ihn gekreuzigt haben. Johannes führt auf, wie Jesus sagt, dass diese Zeichen und seine Worte ein Zeugnis gegen diese Menschen ablegen wird. Gegen jeden Menschen, der ihn verwirft. Sie haben verblendete Augen und ein verhärtetes Herz. Und daher ist dieser Text auch eine Warnung, Jesus und sein Handeln nicht leichtfertig zu ignorieren. Das Zeugnis der Bibel spricht für sich und wer es nicht annimmt, wird durch dieses abgelehnte Zeugnis gerichtet werden. Im Gegensatz dazu haben wir aber auch gesehen, dass Gott es ist, der aus Gnaden Augen öffnet und Menschen in seine Herrlichkeit und sein Handeln durch Jesus erkennen und glauben lässt. Er hat sie erwählt, zu sehen und zu hören, macht sie zu seinem Eigen und schenkt ihnen ewiges Leben, das sie niemand nehmen kann. Er erleuchtet sie und lässt sie im Licht wandeln. Gott hat in seiner Gnade auch unsere Augen geöffnet. Doch was bedeutet das für uns heute, auch jetzt in der Passionszeit? Dazu 5 kurze und abschließende Punkte. Zu sehen heißt Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wie wir in Korinther 2, in 2. Korinther 4, Vers 6 gelesen haben, öffnet Gott uns die Augen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn wir die Bibel lesen, öffnet Gott uns die Augen, um in allem, was wir lesen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Die Bibel ist eigentlich zentriert auf die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes. Vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende, Offenbarung, eigentlich die Neuschöpfung in Form vom himmlischen Jerusalem, beschreibt uns die Bibel Gottes Herrlichkeit. Wir dürfen sie sehen in Erzählungen, in Gottes Handeln, in Gebeten, in Psalmen, in den Evangelien, in den Lehrbriefen. Doch Gott muss uns dafür die Augen öffnen. Und dies soll auch unser Gebet sein, wenn wir die Bibel lesen. Doch nicht nur beim Bibellesen, sondern auch in unserem Leben, in dem Leben unserer Mitchristen, in der Schöpfung, im Gebet. Auch dort dürfen wir Gottes große Herrlichkeit sehen und mehr erkennen und verstehen. Und darauf wollen wir uns auch gerade in der Passionszeit konzentrieren. Zweitens, zu sehen heißt Gottes Zeichen und Wunder zu sehen. Seine Herrlichkeit bekommt besonders deutlich in seinen Zeichen und Wundern zum Vorschein. Johannes legt uns ans Herz, auf seine Zeichen zu achten. Und Jesus selbst legt seinen Jüngern aufs Herz, besonders im Hinblick auf die anständige Kreuzigung und Auferstehung. So macht Jesus seinen Jüngern immer wieder deutlich, dass dieses Zeichen, dass er getötet werden muss, dass dieses geschehen muss. Er sagt zum Beispiel in Johannes 12, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Oder an anderen Stellen in Matthäus lesen wir, dass er kein anderes Zeichen mehr geben wollte den Menschen, als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Immer wieder wird dabei angeführt, dass seine Jünger diesen Moment gar nicht verstanden haben, sondern erst, als Jesus dann verherrlicht wurde. Und wenn wir jetzt nun auf die Ostertage zugehen, zum Karfreitag, wo wir an den Kreuzestod Jesus gedenken, als er für unsere Schuld starb, oder zum Ostersonntag, als er auch verstanden ist, so lasst uns diesen mit geöffneten Augen tun, was damals am Kreuz und durch die Auferstehung geschehen ist. Es ist so unendlich wunderbar und es ist ein zentrales Ereignis in der Weltgeschichte, aber auch für unser persönliches Leben. Und ist uns die Konsequenz, was da geschah, völlig bewusst? Machen wir uns überhaupt noch ehrlich und ernsthafte Gedanken zu diesen Ereignissen? Oder sind sie für uns mittlerweile so langweilig, uninteressant oder vielleicht auch zur Tradition geworden? Ich bin davon überzeugt, dass gerade das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, sehr aktuell ist und dass wir uns darüber immer wieder neue Gedanken machen können und auch machen müssen, um es immer wieder in der Tiefe verstehen zu können, was dort eigentlich am Kreuz geschehen ist und was dies für unser Leben bedeutet. Wir brauchen auch hier geöffnete Augen, um die Wunder Gottes, besonders am Kreuz und in der Auferstehung, zu sehen und für unser Leben in der Tiefe verstehen zu dürfen. Drittens, zu sehen heißt staunen und anbeten. Die Erkenntnis darüber, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das Verständnis von Gottes großer Gnade in unserem Leben und das Schauen seiner Herrlichkeit kann uns eigentlich nur zum Staunen und in die Anbetung führen. Viertens, zu sehen führt zu einem Verlangen und Bemühen, noch mehr sehen zu wollen. Umso mehr wir Gottes Herrlichkeit und seine Zeichen und Wunder in seinem Wort und in unserem Leben sehen, umso mehr wollen wir eigentlich seine Herrlichkeit sehen. Doch es gibt so viele Dinge, die unseren Blick davon ablenken wollen. Und gerade auch an Ostern, wo die Werbeindustrie hingeht und unser Blick ja auf Geschenke und auf andere Dinge lenken will, die so weit weg von Gott sind. Darum sollen und müssen wir bemüht sein, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Unser Leben ist in gewisser Weise ein Kampf, um zu sehen. Denn je mehr wir seine Herrlichkeit sehen, desto mehr werden wir auch in sein Bild verwandelt. Und sind wir eben bemüht, sein Wort zu lesen, seine Herrlichkeit sehen zu wollen und eine enge Beziehung mit ihm zu führen? Der letzte und fünfte Punkt, zu sehen, heißt anderen davon weiterzuerzählen. In unserem ersten Lesungstext haben wir gehört, dass Rettung geschieht, indem Menschen Jesus erkennen und ihn anrufen. Paulus führt dann auf, dass Menschen nur den anrufen können, an den sie glauben. Sie können aber nur an jemanden glauben, von dem sie auch gehört haben. Und dazu braucht es Verkündiger. Und dazu sind wir aufgerufen. Wir wissen nicht, wem Gott die Augen für sein Wort und seine Herrlichkeit öffnen wird. Wir wissen aber, dass wir, jeder von uns, den Auftrag hat, allen Menschen vom Evangelium zu berichten. Und gerade Ostern eignet sich eigentlich sehr gut dafür, um mit Kollegen oder Freunden ins Gespräch zu kommen und ihnen zu erklären, was an Ostern wirklich geschehen ist und warum wir an den Kreuzestod Jesu gedenken und auch an seine Auferstehung. Gott hat uns die Augen geöffnet und es muss auch unser Verlangen und Gebet sein, dass auch viele andere Menschen sehend werden. Und möge Gott uns gerade in den nächsten Tagen und Wochen viele Gelegenheit dazu schenken. Amen. Wir singen jetzt noch gemeinsam als Antwort auf die Predigt das Lied Nummer 95.